Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Hallo, meine Damen und Herren. Guten Tag, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Nun, das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat ja die Aufnahme von Krediten durch Sondervermögen als verfassungswidrig angesehen, wenn die Verwendung dieser Gelder nicht durch den Zweck dieses Sondervermögens gedeckt ist. Dies hat die Bundesregierung in eine tiefe Krise gestürzt. Ja, und es ist noch nicht absehbar, welche Konsequenzen dieses Urteil für die Finanzierung der notwendigen Zukunftsaufgaben haben wird. Du warst bei der Expertenanhörung Anfang dieser Woche dabei. Nun, wie lautet denn letztlich dein Urteil, wie das denn mit der Ampel weitergeht und welche Konsequenzen denn fürs konkrete Wirtschaftshandeln sich aus diesem doch meines Erachtens sehr weitreichenden Urteil ergeben werden?
Ja, die Wirkungen sind eigentlich, Bert, noch gar nicht absehbar. Auch das war ein Teil des Ergebnisses dieser Anhörung, denn die verfassungsrechtliche Deutung, welche Fonds jetzt noch mit betroffen sind, die Diskussion ist ja dieser Tage dann auch auf den Wirtschaftsstabilisierungsfonds ausgedehnt worden, führt natürlich dazu, dass man über andere Größenordnungen dann tatsächlich spricht. Der Bundesrechnungshof hatte eine Vorlage gemacht, dessen Vertreter, der auf der einen Seite ermittelt hat, was an Unterdeckung oder, sagen wir mal, Überschreitung, sagen wir es so rum, der Schuldengrenze mit 0,35 entstehen würde, allein durch den Klimatransformationsfonds, dann sind das im nächsten Jahr 35 Milliarden. Und käme noch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds hinzu, sind es nächstes Jahr noch mal knapp 50 Milliarden. Und dieses Jahr wären es noch knapp 140. Und das macht die Sache außerordentlich unübersichtlich. Die erste Einschätzung, es beträfe nur die 60 Milliarden, die quasi annulliert sind im Klima- und Transformationsfonds, ist zu revidieren. Es geht deutlich darüber hinaus. Und damit hat sich ja auch die Diskussion ergeben, ist überhaupt das Haushaltsgesetz 2024 jetzt voll im Gesetzgebungsverfahren zu behandeln oder müssen wir da nicht irgendwas Neues, das neu ansetzen, neu definieren und grundsätzliche Fragen stellen? Im Grunde, wenn man es politisch würdigt, Bert, ist die Geschäftsgrundlage, die budgetpolitische Geschäftsgrundlage der Bundesregierung Entfallen. Damit zusammengebrochen. Denn man hat ja damals einen Ausweg gefunden, auch unter Ratschluss einiger unserer Kollegen. Nehmt doch das Geld, was noch da liegt, dann könnt ihr das eine machen und müsst trotzdem keine Steuern erhöhen und könnt die Schuldenbremse einhalten.
Das war ja der Deal. Die Schuldenbremse wird eingehalten, aber ich finanziere alles, das aus den Resten der Sondervermögen, die noch nicht abgerufen worden sind.
Beziehungsweise in dem Fall waren es ja die Notfall- oder Notsituationskreditaufnahme, die dann noch beiseite lag. Ich meine, es ist ja alles nicht für sich genommen unplausibel, nur es stößt sich halt an den Regeln der Verfassung. Es stößt sich ja nicht nur an den Regeln der Schuldenbremse, sondern auch, dass da ist, glaube ich, das Verfassungsgericht für viele auch weitergegangen als erwartet, was die Jährlichkeit angeht. Also du müsstest künftig auch in jedem Jahr die Krise neu befinden und neu einen Notfall deklarieren. Du kannst nicht sagen, ich habe jetzt in diesem Jahr die Pandemie und das wird vermutlich 3 Jahre dauern, bis wir die Pandemie. Dann musst du dann auch in den beiden Folgejahren Ausnahmeregelung für die Schuldenbremse deklarieren. Das kann natürlich dazu führen, dass es irgendwann auch relativ beliebig wird. Also das hat eigentlich alles in Frage gestellt, was bisher der Finanzpolitik zugrunde lag. Und insofern gibt es da keine einfache Antwort für das praktische politische Handeln. Aus der Sicht jetzt mal der Sachlage würde ich sagen, die einfachste Lösung wäre, den Klima- und Transformationsfonds analog Bundeswehr-Sondervermögen ins Grundgesetz zu packen.
In die Verfassung zu schreiben.
Man kann auch gut argumentieren, denn letztlich gibt es dazu auch ein Verfassungsgerichtsurteil, dass er die Schärfung des Klimaschutzgesetzes 2021 zur Folge hatte und sagen, das ist eine Generationenaufgabe, das nehmen wir aus der Schuldenbremse raus, da wird dies und das für definiert.
Aber
das
setzt sind die Regeln. Die Zustimmung der Union
Exakt.
Voraus.
So. Und dann ist der entscheidende Punkt benannt. Ich kann man natürlich sagen, sollte die Union das machen? Die Union steht ja vermutlich zwischen der Frage, macht man Oppositionspolitik à la Lafontaine in der letzten Regierungsphase von Helmut Kohl, also blockiert man, lässt man die Regierung quasi vor die Wand fahren mit ihren Projekten? Oder würde man fragen, naja, das Problem ist ja auch dann noch auf dem Tisch, wenn ich es nicht jetzt löse, für uns, wenn wir denn mal regieren? Und muss ich nicht jetzt sinnvollerweise staatspolitisch betrachtet eine Lösung finden, die trägt? Und dann ist sie mit dem Boot und das kann ein Anreiz auch für die Opposition sein. Wir wissen nicht, was in deren Überlegungen maßgeblich sein wird, aber ich glaube, eins ist klar, ohne ein Zusammenwirken aller, die eine Zweidrittelmehrheit
im Fall, rauskommen.
Kommt man nur mit Gehuschel und Gemauschel durch, mit einer Notlagendeklarierung. Kollege Kube aus Heidelberg hat gesagt, naja, die Notlage für dieses Jahr zu deklarieren, würde auch nur den Wirtschaftsstabilisierungsfonds retten. Bei dem kann man sagen, die Energiekrise, die im letzten Jahr, das gilt weiter. Also es ist schon deutlich geworden, dass die Finanzpolitik viel, viel weniger Möglichkeiten hat, überhaupt flexibel zu reagieren.
Ja,
also unabhängig von der eigentlichen Frage, Krisenpolitik wird substanziell schwieriger.
Weil alle Elastizitätsmöglichkeiten wurden ja damit also zugeschraubt.
Ja.
Und politisch erschwerend kommt für mich noch hinzu, um eine Lösung zu finden. Die Union ist sich natürlich nicht sicher, wie sie mit der amtierenden Regierung umgehen sollte. Will sie sie vor die Wand fahren lassen, wäre Friedrich Merz natürlich der Kanzler, der Neue. Das aber ist in der Union ja noch gar nicht ausgemacht.
Ja, ja.
Deswegen erwarte ich, dass die Regierung da widerwillig konstruktiv sein wird.
Ja, schöne Formulierung. Ich meine, interessant ist ja auch, dass diejenigen auf Unionsseite, die in Verantwortung sind, sich entweder gar nicht äußern, wie die Ministerpräsidenten jeweils.
Weil sie das Gleiche an der Backe haben könnten.
Und ich meine, in Hessen hat man es ja auch schon mal versucht mit einem Investitions- und Wachstumsfonds, den der Staatsgerichtshof dann der Landesregierung aus der Hand genommen hat. Das war die ähnliche Überlegung. Die ist ja, ich sag mal, die ist ja an sich jetzt auch nicht unplausibel. Nur alle stellen jetzt fest, dass bei den Krisen, mit denen wir zu tun haben, jedenfalls mit dem budgetpolitischen Apparat, der aufgebaut wurde in den Ausgabenverpflichtungen und den dahinterstehenden gesetzlichen Grundlagen, gleichzeitig mit der Schuldenbremse doch relativ Fragen auflöst, muss mal zurückhaltend so formulieren.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, sicher, aber die Notwendigkeit zu handeln ist stets größer als die Möglichkeit zu erkennen. Das heißt, wie geht's denn weiter jetzt?
Ja, wie geht's weiter? Ich glaube, dass die entweder, wenn die Regierung auf sich selbst verwiesen ist, und das wird sie auch erst einmal versuchen, wird man vermutlich an einer Notlagendeklaration für 23 und für 24 nicht vorbeikommen. Man kann für 23 den Wirtschaftsstabilisierungsfonds retten. Man müsste dann überlegen, ob man das Haushaltsgesetz insofern, und auch das ist gestern zu Recht betont worden, neu schreibt, weil eigentlich die Ausgabenverpflichtungen aus dem Klima- und Transformationsfonds dann ins Haushaltsgesetz müssten, die man nicht mehr finanzieren kann. Dann hätte man eine Überschreitung der Schuldengrenze und dann müsste man in 24 eine Notsituation ausrufen. Da wäre natürlich die Frage, mit welcher inhaltlichen Begründung. Also es ist letztlich ein Hängen und Würgen, um diese Dinge hinzubekommen. Sich jetzt hinzustellen, naja, das kann man ja bei dem großen Ausgaben, die der Staat hat, mal irgendwo rausdrücken, scheint mir relativ unverantwortlich. Ich meine, ich will nicht sagen, es sind ja nicht alle Ausgaben gut begründet, das ist ja richtig. Und man kann immer nach Effizienzen suchen. Aber Bert, wir beide sind lange genug dabei, um zu wissen, man kann nicht schockartig aus einem Haushalt ein Viertel rausschneiden.
Ja, aber das fragt mich natürlich.
Oder 20% oder und selbst 15%. Es ist nie gelungen. Das heißt, man muss ja fragen, was man da tun kann. Und der Hinweis aufs Bürgergeld, der Hinweis auf die Kindergrundsicherung, er bringt aber bei weitem nicht die Beträge. Das kann man ja theoretisch machen. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist ja auch letztlich dann eine Belastung im nächsten Jahr einer auch, dann muss man mal konjunkturell denken, einer noch ohnehin schon schwachen Konjunktur. Ja, meine, die wird ja noch schwächer werden.
Richtig, aber da stellt sich natürlich die Frage, was hat sich denn das Bundesverfassungsgericht bei diesem Urteil gedacht? Nämlich, die Richter waren sich ja sicher dieser Konsequenzen bewusst. Das heißt also, letztlich, wenn man bösartig formulieren will, man könnte das sagen, hat sich dieses Gericht vor dieser Frage, also der staatspolitischen Konsequenzen, eigentlich weggeduckt.
Ja, es hat ja noch nicht einmal Bert Hinweise gegeben, ob es irgendwelche Übergangs- und Anpassungsfristen gibt. Ja. Es ist ja, sofort ist was annulliert. Man muss sich mal überlegen, es kommt ein Urteil raus und sofort fehlen 60 Milliarden.
Ja.
Das ist natürlich etwas, wo man auch sagen kann, das kann man ja im Prinzip sagen, aber dann kann man sagen, pass mal auf, aber du kriegst eine Anpassungsfrist, um das zu organisieren, weil die Regeln das eigentlich auch nicht vorsehen. Also das Urteil bezogen auf eine Notlagendeklaration früherer Jahre führt ja jetzt faktisch zu einer Notlage des Steuer- und Finanzstaates.
Steuer- und Finanzstaates. Und ich wage mal die Prognose, in einem Monat werden wir eine Diskussion oder eine Kritik des Bundesverfassungsgerichts hören, weil sie die Politik in eine Situation gedrängt hat, aus der nach geltendem Recht eigentlich kein Ausweg da ist.
Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Das Verfassungsgericht ist natürlich auch noch nicht einmal gezwungen, in der eigenen Fallbearbeitung andere Urteile mit zu berücksichtigen, die jetzt auf dem ersten Blick nichts damit zu tun habe. Aber ich meine, das Klimaschutzurteil, ich hatte es erwähnt, für das Klima, das ja zum Klimaschutzgesetz 2021 zur Verschärfung geführt hat, verlangt ja vom Staat faktisch eine Vorsorge von Maßnahmen in der Abfolge der nächsten Jahre bis 2045 oder 2050 die Klimaneutralität erreicht ist.
Die ja vom Verfassungsgericht propagiert wird.
So, und da jetzt hat man aber gesagt, eigentlich kannst du gar nicht überjährige Pläne machen. Ich meine, Verpflichtungsermächtigungen sind ja nur ein Instrument, um bestimmte Projekte in einen bestimmten Zeitrahmen zu setzen. Also wenn ich ein Haus, einen öffentlichen Bau beginne und der geht über 3 Jahre, dann muss ich ja auch die nächsten Jahre das schon, ich gehe quasi mit der Entscheidung im Haushaltsjahr X für die Folgejahre eine Verpflichtung ein. Das sind ja die Verpflichtungsermächtigungen, die jetzt on hold sind durch die Haushaltssperre, die der Staatssekretär Gatzer verhängt hat. Aber bei der Frage der Klimainvestition ist man ja in einer ganz anderen Perspektive. Da geht es ja nicht um Verpflichtungsermächtigung, sondern einen verlässlichen Rahmen für 10 Jahre für den Umbau der Wirtschaft, so wie die Amerikaner das mit dem Inflation Reduction Act machen, das was ja auch machen. Und das ist ja jetzt auch, also dieser Grundgedanke ist ja gar nicht mehr wirklich ausfüllbar. Es sei denn, ich gehe den Weg wie beim Bundeswehr-Sondervermögen, dann würde ich, und da steht ja auch drin,
ja, aber hier gilt die Schuldenbremse nicht. Ja, aber das setzt ja immer große Koalitionen voraus.
Ja, natürlich. Aber es hat ja bei der Bundeswehr auch geklappt. Und ich frage mich, warum beim Klimaschutz, das sollte ja eigentlich auch ein parteiübergreifendes Thema sein.
Ja, aber man kann nicht alles unter Klimaschutz subsumieren. Das heißt, die ganzen strukturellen Anpassungen, die ja auch dazu erforderlich sind. Man kann nicht alles unter Klimaschutz subsumieren. Aber Sie sagen, wenn man alles unter Klimaschutz subsumiert, ist das Ziel weg.
Es ist Ziel weg, aber ich meine, also auf der anderen Seite, Bert, wir wissen alle und wir klagen alle über diesen miesen Zustand der Infrastruktur.
Ja.
Ich meine, ne, du bist in diesem Sommer Opfer der Bahn geworden, als du zum 60-Jahr-Fall des Sachverständigenrats wolltest.
Richtig.
Nicht? So, und ich meine, du kriegst noch nicht mal einen Ausweg geboten. Du steckst fest in diesem Land. Wir haben eigentlich allen Infrastruktursystemen einen Qualitätsverfall. Und das zeigen übrigens auch unsere Umfragen, die wir bei den Unternehmen machen. Das, was früher ein Standortvorteil war, ist ein Standortnachteil geworden. So. Und auch das zu finanzieren, dann muss man mal sich gemeinsam hinsetzen und sagen, was ist denn eine weiterentwickelte Schuldenbremse, die auch eine Investitionsklausel in sich behält. Ich meine, du warst ja damals beim Sachverständigenrat mit dabei, als ihr die Expertise geschrieben habt, 2007, und ihr habt ja argumentiert für die goldene Regel, also im Sinne einer allokativen Verteilung der Finanzierungslasten zu den Wirkungen einer Investition über die Zeit hinweg. Dagegen haben damals der wissenschaftliche Beirat beim Wirtschafts- wie auch beim Finanzministerium argumentiert, darauf hingewiesen, das ist ja schön, aber es funktioniert nicht, weil es ist nicht differenzierbar. Ich weiß eigentlich nicht, was eine öffentliche Investition ist. Jetzt würde ich ja mal sagen, mittlerweile haben wir so einen Investitionsbedarf, da gibt es nämlich gar keinen,
gar nicht mehr drauf ankommt.
So, aber das ist auch irgendwie, dass es auch glasklar ist. Ich meine, jetzt kann doch nicht sein, dass die Trassensanierung der Bahn jetzt in Zweifel steht durch dieses Urteil. Es kann doch nicht sein, dass der Aufbau einer Netzinfrastruktur für die Mobilitätswende in Frage steht. Die Folgen für die Volkswirtschaft sind ja so dramatisch. Und da ist dein Argument, hat das Verfassungsgericht da nicht ein bisschen wenig Hinweise gegeben, wie man diese Anpassungszeit jetzt organisiert. Das finde ich auch, ja.
Ja, also interessant, also je länger man über dieses Urteil nachdenkt, desto weniger wird man dem obersten Gericht Applaus spenden können. Nämlich letztlich hat es ja, sagen wir mal, sehr viele Wege verschlossen beziehungsweise keine Optionen aufgezeigt. Ja. Und ich wage mal die Prognose, wir werden in 2 Wochen eine Schelte des Verfassungsgerichts erleben.
Ja, das hilft uns natürlich auch alles nichts.
Es hilft überhaupt nichts, weil
dieses Urteil ist nun mal da.
Ist nun mal in der Welt, ja.
So. Und das eigentliche Dilemma besteht jetzt ja nochmal darin, mal unabhängig davon, ob man welche Mehrheiten bekommt. Mhm. Auch die Frage, welchen Weg ich denn gehe, bedarf ja einer sehr differenzierten und zeitkonsumierenden Analyse. Denn wie gesagt, erst dachte man, die 60 Milliarden sind sofort zu annullieren. Dann ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit einbezogen worden, gesperrt worden. Jetzt ist der gesamte Haushalt eine Haushaltssperre, was die Verpflichtungsermächtigung unterlegen. Das zeigt ja, es realisiert sich jetzt langsam, was die Dimension ist. Noch wissen wir es, noch sehen wir eigentlich nicht wirklich alles, weil da gibt es ja auch Bewertungsunterschiede, auch bei den Verfassungsjuristen im Detail. Und ich brauche Zeit. So, und jetzt haben wir eine Situation, wo wir volkswirtschaftlich in der Stagnation festhängen.
Die Zeit nicht haben und ich muss ja bestimmte Ausgaben tätigen.
So, und ich muss vor allen Dingen auch mal Erwartungen stabilisieren. Nimm mal dieses eine Beispiel dieses Kompromisses zur Stromsteuer. Nicht die Absenkung der Stromsteuer auf europäisches Niveau ist im Haushaltsgesetz 24 drin. Jetzt kann man darüber streiten, ob 2 Jahre Quatsch ist, habe auch schon mal. Ist natürlich Quatsch, das muss man definitiv machen. Aber die Entlastung der Energieintensiven durch den Spitzenausgleich und Supercap für die 350 und 93 Unternehmen, die da in Frage kommen, ist im KTF verbucht. Das heißt, der ganze Kompromiss fliegt dir um die Ohren. Jetzt kommt noch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, sodass die Gas- und Strompreisbremse frei ist. Ich meine, man kann jetzt ja sagen, dies und das hat man nicht gebraucht und so weiter. Aber aus einem solchen Grund, schockartig, Dinge in Frage zu stellen, die man vorher gemacht hat, ist ja auch nicht ein Beitrag zur Verlässlichkeit staatlichen Handelns. Und das, muss ich sagen, finde ich so ein bisschen seltsam in einigen, auch Kommentaren, wenn du einige die rechtgläubigen ordnungspolitischen Blätter dieses Landes mal liest, dann steht dann so, ja, jetzt ist mal endlich hier auch Zeitenwende. Als hätten einige darauf gewartet, dass jetzt mal das große Messer rausgeholt wird, hier wird der Staatshaushalt zurechtgeschnitten. Aber in der Situation sind wir doch nicht. Wir kannst ja nicht jetzt sagen, dass es schön ist, aber am lebenden Objekt schneide ich dem jetzt mal die halbe Leber raus, ein Viertel der Niere und reicht ja auch mit den anderen, ja. Also, das ist, finde ich, so eine Perspektive, die mich ehrlich gesagt, die mich sehr sorgt.
Ja, und deswegen ist, glaube ich, dieses Gespräch, was wir gegenwärtig führen, je länger wir diskutieren, desto mehr kommen wir ja dazu, dass wir Kritik an diesem Urteil üben.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, man kann.
Ja, und bislang wurde es hochgejubelt, aber wenn man näher hinsieht, wird man feststellen, es ist ein sehr, sehr kurzsichtiges Urteil.
Ja. Naja, und wie gesagt, das Gericht ist nicht verpflichtet, seine anderen Urteile immer gleichzeitig mitzubedenken, wenn sie vermeintlich in einem anderen Kontext eine Bedeutung haben. Und aber im Grunde zeigt sich ja auch, dass alle Beteiligten, die sind dann immer überrascht, wenn ich das sage, aber alle Beteiligten, die das Kind beim Dreck dastehen. Mhm. Ne, die Regierung, die diesen Weg, würde man heute sagen, leichtfertig gegangen ist, ohne Herrn B., aber die Opposition, die ja auch nicht sagt, wie es geht. Also ich meine, die Hinweise des Oppositionsführers aufs Bürgergeld, die Kindergrundsicherung, sind ja keine ernsthafte Antwort. Ich meine, das sind ja Sachargumente, die kann man ja im Einzelfall, beim Bürgergeld werden wir uns auch schnell einig. Ja. Aber es ist doch keine Antwort
Ich muss ja mal sagen, wo sollen denn die 60 Milliarden nachhaltig finanziert werden? Und wo soll denn überhaupt der Rahmen geschaffen werden, damit wir Zukunftsinvestitionen betreiben? Und ich meine, dir wird es ja dann so ähnlich gehen. Dann kriegst du dann Mails von Leuten, die sagen, endlich muss der Staat jetzt mal mit seinem Geld auskommen. Ja, aber wir definieren doch den Staat nicht vom Geld her, sondern von den Aufgaben. Das ist ja auch so ein Missverständnis. Der Staat, wir gründen doch als Bürger einen Staat, weil er gemeinsam Aufgaben lösen kann, die wir allein nicht lösen. Also Sicherheit, Infrastruktur, internationale Beziehungen, jetzt mal ganz abstrakt theoretisch begriffen. Das heißt, der Staat definiert sich über seine Aufgaben und dann habe ich die Suche nach einer angemessenen Finanzierung.
Und der Minimalstaat ist nicht a priori der richtige und gute Staat.
Auch der würde ja durch die Aufgaben definiert und nicht nach dem Motto, ich gebe dem jetzt Geld und dann muss er mit dem Geld zurechtkommen, sondern dass die Finanzierungsstruktur, was ist laufender Konsum, das wird aus laufenden Steuereinnahmen. Ja, das muss man ja mal immer wieder offensichtlich aufrufen, weil viele denken, jetzt ist die Zeit, jetzt machen wir hier mal Tabula Rasa.
Aber ich insistiere nochmal, dem Urteil, dem sehr viele applaudiert haben, wird natürlich bei näherer Hinsicht, wirft es mehr Fragen auf und führt zu ungelösten Problemen, als Lösungen beantwortet werden. Deswegen, wie kommen wir raus aus dieser Kiste?
Tja, das ist die Frage, ob die Größe der Herausforderung von allen gleichermaßen erkannt wird. Wer glaubt, er kann das mit ein paar Sozialausgabenkürzungen hinbekommen, der wird nicht bereit sein zu einer staatspolitischen Lösung. Und wenn man aber erkennt, dass es hier eigentlich am Ende um das Risiko einer Staatskrise geht. Ich meine, wenn wir in weitem Maße nicht handlungsfähig sind, dann ist das eine Krise des Staates und der Staatlichkeit. Wenn der Verteidigungsminister nach Kiew fährt und solche Zusagen macht, ist das Ausdruck unserer internationalen Verantwortung. Wenn wir das Geld aber gar nicht haben, nicht ausreichen können, dann stehen wir ja vor Fragen, wir machen uns ja auch international in einer Weise lächerlich. Ja. Bin ich also bereit, diese Dimension zu erkennen, dann meine ich, müsste es eine auch gesamtstaatliche Perspektive geben, also eine staatspolitische geben, und das muss Regierung und Opposition zusammenführen. Dann muss man nach richtigen Lösungen suchen. Richtig.
Aber es ist ein Urteil, das ist ja applaudiert worden, weil in der Tat Taschenspielertricks entlarvt worden. Das sind ja Taschenspielertricks, die da gemacht worden. Ja. Aber dass die jetzt pauschal verurteilt worden sind, die davon ausgehenden Konsequenzen für die wichtigen Aufgaben, die keine Taschenspielertricks sind, die man unbedingt machen muss, da sind ja bestimmte Wege verschlossen worden. Und das berührt mich irgendwie negativ.
Ja.
Und das ist im Übrigen auch noch nirgendwo diskutiert worden.
Doch, es ist schon auch sichtbar, dass hier keine, also es gibt eigentlich ein Urteil, das sich in einer Rabulistik wiederfindet, die einen Zukunftszustand beschreibt, in dem alles wieder gut ist, aber den Weg aus dieser Anpassung, einfach Annullierungen abzuleiten und zu tun, als sei das sozusagen ein Phänomen der Portokasse, so wie einige unserer Kollegen das ja auch gelegentlich sagen, Bert, das berührt mich ganz genauso. Ich glaube, das ist etwas, wo wir deswegen erst recht nicht billige Antworten oder Huschel-Muschel-Antworten finden müssen, irgendwie mal eben die Notlage deklarieren, sondern es ruft alle auf, dann auch die dauerhaften Folgen dieses Urteils mit in den Blick zu nehmen. Das sind dauerhafte Folgen. Es ist ja nicht, es betrifft doch nicht nur die jetzige Regierung, es betrifft auch künftige Regierungen. Also das führt doch dazu, dass Regierung und demokratische Opposition sich zusammenfinden müssen und sagen, was ist denn jetzt die verfassungsrechtliche Anpassung, die wir vornehmen müssen? Das ist doch die Frage. Und deswegen beharre ich so darauf, du hast ja recht, sonst ist es nicht sehr plausibel. Jedenfalls nach dem, was wir heute hören, nicht plausibel. Aber ich meine, wenn man das ernst nimmt, was du sagst, dass hier ein Urteil gefällt wurde mit so weitreichenden Konsequenzen, mit so wenig Übergangslösungsoptionen, dass das erst recht die staatspolitische Vernunft aller Beteiligten auch verlangt.
Das war ein tolles Schlusswort. Dankeschön.
Danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.